SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3. Auf den Tag ist es 4 Jahre her, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind und bis heute einen Krieg gegen das europäische Land führen. Rund 18.000 Menschen sind seitdem aus der Ukraine ins Saarland geflüchtet und geblieben. Und sie werden nicht müde, immer wieder auf das Unrecht aufmerksam zu machen, das ihnen, ihrem Land, ihren Freunden und ihren Verwandten widerfahren ist. Zu diesem traurigen Jahrestag gibt es heute auch eine Kundgebung auf dem Ludwigsplatz in Saarbrücken. Und ich spreche mit Lesja Matjuk von den Ukraine-Freunden Saar darüber. Frau Matjuk, wie geht es den Ukrainern und Ukrainerinnen heute, die wegen des Krieges im Saarland leben?
Ja, die Ukrainer und Ukrainerinnen sind nach wie vor sehr besorgt und sehr traurig und desillusioniert, was die Weltstrukturen und die Weltpolitik angeht, weil wir ja natürlich sehen, dass es ja aktuell in der ganzen Welt drüber und runter geht und die ganz klare weltordnungsrelevante Lösung ist aktuell ja nicht in Sicht im konventionellen Sinne, wie wir das vielleicht seit 80 Jahren in Europa kennen. Und das macht die Leute natürlich auch sehr traurig.
Haben Sie das Gefühl, dass der Ukraine-Krieg gerade auch so ein bisschen untergeht bei dem ganzen Weltgeschehen?
Das glaube ich nicht, weil der Krieg in der Ukraine ja auch sehr relevant ist für viele Geschehnisse. Und das hat nicht nur militärische Gründe, sondern das hat ja auch Versorgungsgründe, weil die Ukraine ja lange Zeit auch Donor war für Weizen, für bestimmte Weltregionen, was ja natürlich auch dort im Moment ein Problem darstellt.
Was hören Sie denn von Freunden und Verwandten aus Ihrem Heimatland?
Ja, es ist ein sehr großes Leid im Land. Die Infrastruktur wird vernichtet. Es werden ganze Straßen, ganze Städte vernichtet. Die Leute werden vermisst gemeldet, die eben an die Frontlinien gehen. Und es gibt kaum eine Familie, die vom Leid nicht betroffen ist, entweder direkt oder über Bekannte.
Es gibt ja immer wieder Bemühungen, diesen Krieg zu beenden. Friedensgespräche initiiert zum Beispiel auch von US-Präsident Trump. Das kommt aber auch nicht so richtig voran. Was halten Sie von dieser ganzen Sache?
Ja, es ist aktuell in der Welt sehr wirr. Man versteht nicht ganz klar, welche Unterstützung welche westlichen Ländern wo liefern. Durch die Globalisierung hat sich ja einiges in der Welt vermischt, sodass die Interessenslage auch klarerweise eine andere ist, als die vielleicht vor dem Zweiten Weltkrieg war. Es ist viel komplexer geworden, Verhandlungen zu führen, weil eben die Interessenslagen sehr gemischt und sehr durchflochten sind. Und einen ganz klaren Weg aus dem Dilemma, in welchem man sich jetzt aktuell befindet, sieht, glaube ich, im Moment noch nicht wirklich jemand.
Ja, das hört sich auch schon so an, als seien Sie auch inzwischen schon ein bisschen Realistin geworden. Hm?
Ja, also man muss in der Realität leben, in der wir leben. Und das ist der Punkt, mit dem man sich im Ehrenamt beschäftigen soll. Und das ist das auch, was wir tun. Wir können nicht die globalen Weltprobleme lösen, aber wir können auf jeden Fall jeder von unserer Seite kritisch mit der Lage umgehen und schauen, was ist in unserer Macht, wo können wir wirklich unterstützen.
Und auch immer wieder darauf aufmerksam machen, sagt Lesja Matjuk von den Ukraine-Freunden Saar. Um 17 Uhr, heute geht es übrigens los an der Saarbrücker Ludwigskirche mit der Kundgebung zum 4. Jahrestag des Kriegs gegen die Ukraine. Im Anschluss gibt es eine Gedenkveranstaltung in der Ludwigskirche. Und wir gucken gleich drauf. Unser Korrespondent hat trotz all dem ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht doch bald Frieden einkehrt in der Ukraine. Frieden in der Ukraine. Auch 4 Jahre nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine sieht es nicht danach aus. Der russische Präsident Putin hört nicht auf, das Land zu attackieren und die Ukraine hört nicht auf, sich zu wehren. Trotzdem sieht ARD-Korrespondent Florian Kellermann für das 5. Kriegsjahr leise Hoffnung auf Frieden. Woran er diese Hoffnung knüpft, erklärt er uns in seinem Kommentar.
Die russische Invasion in der Ukraine ist der größte Krieg in Europa seit 1945. Hunderttausende Menschenleben hat sie schon gefordert. Das Leid, das Russland über die Ukraine gebracht hat, ist unermesslich. Doch zu Beginn des 5. Jahres der Invasion gibt es einige Entwicklungen, die zumindest leise Hoffnung auf einen Frieden machen, wenn auch nicht kurzfristig. Der Hauptverantwortliche für den Krieg ist Kreml-Chef Wladimir Putin. Er wollte das Nachbarland mit einem raschen Feldzug unterjochen. Als das misslang, stellte er auf einen Abnutzungskrieg um. Putin ist sich wohl noch immer sicher, dass er ihn gewinnen wird. Bis heute ist er nicht von seinen Maximalforderungen abgerückt. Und doch könnte er nach und nach feststellen, dass sein Kalkül nicht aufgeht. Denn der Abnutzungskrieg hilft zunehmend der Ukraine, wegen des massiven Einsatzes von Drohnen an der Front. Er macht Russlands Angriffe noch verlustreicher als früher. An wichtigen Abschnitten kann die Ukraine den ohnehin langsamen russischen Vormarsch noch einmal deutlich bremsen. So zuletzt in der südlichen Region Saporischschja, wo die Ukraine erfolgreiche Gegenstöße unternahm. Russland müsste also 2026 wieder mindestens ebenso viele Soldaten rekrutieren wie im vergangenen Jahr, um weiter vorzurücken. Das wird schwerer werden, weil das Geld knapper wird. Rücklagen hat Russland aufgebraucht, so den staatlichen Wohlstandsfonds. Und die Einnahmen aus dem Ölexport sind niedriger als vor Jahresfrist, wegen niedriger Weltmarktpreise, wegen neuer US-Sanktionen und durch die ukrainischen Angriffe mit Langstreckendrohnen. Auch der Winter, der sich langsam verabschiedet, dürfte die Strategen im Kreml ernüchtert haben. Putin dachte wohl, Luftterror würde die Ukraine in die Knie zwingen, gnadenlose Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Ja, die Menschen froren und litten entsetzlich, weil Russland die Wärmekraftwerke zerstörte. Aber sie brachen nicht zusammen und auf die Front zeigte das kaum Wirkung. Die zentrale Frage lautet nun, wann wird der Krieg für Russland so schmerzhaft, dass er Putins Macht gefährdet? Dann wird der Kreml-Chef zu echten Friedensverhandlungen bereit sein. Er scheint sich darauf zumindest schon vorzubereiten. Zu den Treffen mit Delegationen der Ukraine und der USA schickte Russland zuletzt auch Militärexperten, nicht mehr nur Strohmänner. Der Westen kann weiterhin viel tun, um Putin das Leben schwerer zu machen und den Tag des Waffenstillstands näher zu bringen. Wenn er die Ukraine schon nicht mit neuen Waffensystemen stärken will, dann kann er wenigstens Russland weiter schwächen. Etwa endlich entschieden gegen die Schattenflotte vorgehen, mit der Russland sein Öl exportiert. Damit das fünfte Kriegsjahr in der Ukraine hoffentlich das letzte wird.
Hoffnung auf Frieden in der Ukraine. Das war ein Kommentar von unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Ja, das war eine handfeste Überraschung da drüben im pfälzischen Wiesbach, fast direkt an der Grenze bei Homburg. Plötzlich laufen 600 US-Soldaten über die matschigen Felder dort, fahren mit schwerem Gerät über die Wiesen, ohne dass jemand Bescheid wusste. Die Einwohner des rund 480 Seelendorfes waren dann doch letzte Woche überrascht bis verärgert, muss man sagen. Und darüber spreche ich mit dem Ortsbürgermeister von Wiesbach, Klaus Buchmann, und seinem Beigeordneten Markus Schmidt. Erstmal hallo Sie zwei. Und Herr Buchmann, wie kann man sich das vorstellen? Plötzlich 600 Soldaten im Ort, das sind ja mehr als Wiesbach Einwohner hat.
Jo, stimmt. Ja, die sitzen auf einem Hügel da oben und in alle Ecke halt. Mhm. Neben der Straße, in Waldecken, in Wiesenecken.
Tatsächlich waren da LKWs mit Dixi-Klos, LKWs mit Müll. Tonnen LKWs militärischer Art mit Container und die haben sich dann rechts und links in die sehr durchnässten Wiesen verteilt und haben müssen direkt feststellen, dass sie halt einsinken unter diesen Witterungsbedingungen.
Also sie haben sich quasi häuslich eingerichtet dort?
Genau, die haben sich jetzt erstmal für die Übung häuslich eingerichtet.
Gut, ich meine, Rammstein ist ganz in der Nähe. So eine Übung ist wahrscheinlich jetzt auch nichts super Seltenes. Läuft das denn immer so ab?
Also für uns ist es tatsächlich was Neues, vor allen Dingen, dass dann das Militär in die Agrarfläche so einfließt, ja, und halt auch dementsprechend Flurschade verursacht.
Genau.
Und natürlich die Bürgerinnen und Bürger da sehr besorgt sind.
Haben die sich einfach vertan, ne? Das war nicht angemeldet, dass sie zu ihnen kommen.
Nein, diese Übung war im Kreis Kaiserslautern angemeldet. Der größte Teil sitzt jetzt in der Verbandsgemeinde Zweibrückenland, also in Rosenkopf und in Wiesbach.
Wie kommt das denn? Sind die falsch abgebogen?
Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich war nicht dabei, wie die abgebogen sind.
Aber ehrlich. Sie haben doch sicher nachgefragt.
Irgendwas ist schiefgelaufen.
Gut, und jetzt haben sie einiges kaputt gemacht und sind die denn inzwischen weg und da, wo sie hin wollten, oder sitzen sie immer noch bei Ihnen auf den Feldern und in den Wiesen?
Nee, die sind noch auf den Feldern und Wiesen hier anwesend und die bleiben noch bis Ende der Woche. So wie ich das verstanden habe, wollten sie dann da bleiben, weil sie ja schon stellenweise in die Wiesen rein sind und teilweise größeren Flurschaden angerichtet haben, damit sie nicht woanders nochmal Flurschaden anrichten.
Also nach dem Motto, jetzt sind wir schon hier, jetzt können wir auch bleiben.
Ja, so ungefähr.
Na, knapp daneben ist auch vorbei eine groß angelegte Übung vom US-Militär, aber am falschen Ort, in Wiesbach in Rheinland-Pfalz. Da üben im Moment ungefähr 600 Soldaten und verursachen einige Schäden. Zumindest sollen die Schäden bezahlt werden. Wir haben mit dem Ortsbürgermeister und seinem Stellvertreter darüber gesprochen. Eigentlich sollte die Übung im Raum Kaiserslautern stattfinden. Ja, was wir im Saarland alles hinkriegen, vor allem was wir alles produzieren und nach ganz Deutschland und in die Welt verschiffen. Wir sprechen ja meist nur über Autoteile oder Stahl, übertrieben gesagt. Aber bei uns hier im Saarland wird auch Schokolade gemacht, Pizza gebacken, Sicherungskästen hergestellt. Und wie wir heute Morgen bei uns hier in Guten Morgen mit Michael Friemel erfahren haben, hier werden auch die berühmt-berüchtigten Oma-Klapp-Waschkörbe, die mit den ausklappbaren Beinen hergestellt. Und zwar in Lockweiler, oben in Wadern. Oliver Buchholz ist mit unserem Gumo-Mobil heute früh hingefahren und hat erstmal eine Sache klargestellt.
Die machen nicht nur Wäschekörbe, die machen alles Mögliche. Also ich stehe in einer sehr großen Halle, wo ein Haufen Maschinen drin stehen, die alle sehr selbstständig irgendwas aus Plastik machen. Und es riecht auch so ein ganz klein bisschen nach Plastik, wie wenn man irgendwie ein falsches Geschirrteil in der Mikrowelle vergessen hat. So in etwa ist der Geruch, kann man sich vorstellen. Und im Moment stehe ich an Maschine 1, nicht weil ich schon nicht weit gelaufen bin, sondern weil das eine der größten Maschinen ist. Und da ist der Anatolie gerade dran am Arbeiten. Anatolie, was machst du denn da mit der Maschine?
Normalerweise meine Aufgabe ist Einrichter und dann Maschine laufen lassen.
Und Einrichter heißt, du baust sogenannte Werkzeuge ein. Also die Maschinen machen kleines Plastikgranulat flüssig und bringen es mit sehr viel Druck in die Maschine. Und das Teil, was du jetzt gerade einbaust, was kommt da am Ende raus?
Das kommt raus so 62, das bedeutet 62 cm Wanne.
Wanne, also auf gut Saarländisch sagt man Wäschbit, da steht auch da draußen drauf. Bei mir ist auch der Thomas Göbel, der Produktionsleiter. Wie viel von den Wäschbitten machen er denn jetzt heute?
Heute, ich glaube, der Auftrag, der bezieht sich auf um die 1200 Teile.
Das ist dann eine Fuhre, die geht dann irgendwie raus an saarländischen Wäschbitten. Anatoli, du hast mir erzählt, du bist schon seit 28 Jahren hier am Plastik machen. Was außer Wäschbitten war denn da schon alles dabei?
Oh, mein lieber Mann, das ist alles gewesen. Das ist der Babyartikel für Amerika. Das ist von Anfang an, das ist wirklich für...
Babyartikel? Das, was ist das dann?
Babywanne, das ist Lätzchen, das ist alles Mögliche, alles Mögliche.
Also alles, was sozusagen aus Plastik mit Druck zu machen ist, das könnt ihr hier machen?
Natürlich, kein Problem.
Jetzt stellt man sich vor, so Wäschbit, ja, die ist aus Plastik, das ist irgendwie so ein leichtes Teil. Das wirft man schnell mal in die Ecke, trägt es durchs Haus. Da ist ein Haufen Druck dahinter, den man braucht, um so eine Wäschbit zu machen. Wie viel ist das?
Also an Schließdruck brauchen wir um die 800 Tonnen, für das Werkzeug zuzuhalten während dem Einspritzvorgang. Beim Einspritzen liegen wir so um die 160 Bar.
Also das ist ein Haufen Gewicht, was man da braucht. Und deswegen gibt es hier auch so eine große Firma, so 85 Mitarbeiter hat ihn. Ich gucke mal, welche Plastikbit ich jetzt noch ergattern kann und gebe zurück zu dir.
Ja, Mathe heute Morgen. Michael Friemel bei uns in Guten Morgen erzählt. Und deswegen halten diese Wäschekörbe, glaube ich, auch so lange. Die kann man ja in die Ecke feuern und dann funktionieren sie immer noch. Ich glaube sogar, ich habe mal bei Oliver Buchholz im Keller auch noch so ein Ding von der Oma gesehen.